Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM, heute mit Gerald Grosch. Ich freue mich sehr. Gerald, herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen.
Jawohl. Gerald, ja, du hast ja einen politischen Erfahrungsschatz, der schon mehrere Jahrzehnte umfasst. Ab 1999 parlamentarischer Mitarbeiter und später Pressesprecher im Sozialministerium des damaligen österreichischen Vizekanzlers Herbert Haupt. Du warst Spitzenkandidat bei der Nationalratwahl 2008 und Mitglied des österreichischen Nationalrats. Du bist ein brillanter Rhetoriker, wie man es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Österreich gesehen hat. Und du bist Autor vieler unterschiedlicher, sehr erfolgreicher Bücher. Und eines davon werden wir noch besprechen. Das wird vielleicht, im Englischen sagt man, it's very offensive für einige Deutsche, die diese Frau als unser aller Mutti ansehen. Und du hast ein Buch geschrieben, das bald erscheint, Merkels Werk, unser Untergang. Da werden wir uns auch noch später darüber unterhalten, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich hier erstmal fragen zu den aktuellen Begebenheiten. Es ändert sich ja so viel jeden Tag. Vor einer Woche ungefähr dachte ich noch, jetzt eskaliert es richtig. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der das gedacht hat, als der Angriff Amerikas auf die Nuklearstätten in Fodor erfolgt ist mit sogenannten bunkerbrechenden Bomben. Und es danach aussah, als eskaliert es jetzt komplett. Die Straße von Hormuz sollte geschlossen werden, laut Aussagen der Iraner. Und kurze Zeit später war es dann so, dass der Trump verkündet hat, wir haben uns jetzt alle lieb, wir wollen jetzt Frieden. Meine Frage an dich, wie hast du das denn miterlebt? Du bist ja schon sehr, sehr lange auf dem politischen Parkett unterwegs und seit über 30 Jahren abwechselnd die Amerikaner und Bibi Netanyahu, der ja sehr lange schon und immer wieder sich auf dem israelischen Thron befindet, behaupten, der Iran steht wenige Wochen vor einer Atombombe. Jetzt muss man dazu wissen, Tulsi Gabbard, die ist die Direktorin of National Intelligence, also die Direktorin der Geheimdienste in den USA, sagte noch im März diesen Jahres, Zitat, die US-Geheimdienste kommen weiterhin zu der Einschätzung, dass der Iran keine Atombombe baut und dass der oberste Führer Khamenei das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hat, nicht wieder genehmigt hat. Wir blenden es mal gerade ein.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program.
Gerald, meine Frage an dich. Erstens mal, wie hast du diese ganze Eskalationsspirale selbst miterlebt und wie groß siehst du die Gefahr des Irans für die Weltgemeinschaft, für uns alle?
Der erste Punkt, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und du hast das in deiner Frage ja bereits inkludiert. Du glaubtest vor einer Woche, es eskaliert und viele glaubten, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Was mich drei Jahrzehnte Politik von 99 hauptberuflich bis heute als politischer Kommentator gelehrt hat, ist hin und wieder abzuwarten. So blöd es klingt, es ist in Wahrheit die schwerste Übung, auch für politische Kommentatoren, sich nicht sofort eine Meinung zu bilden, sondern einmal der Situation ein, zwei Tage zu geben, bis sich der Rauch gelegt hat, um dann einen Standpunkt zu formulieren. Wenn wir als Kommentatoren jeden Tag einen Standpunkt fünfmal am Tag formulieren, weil sich fünfmal am Tag die politischen Gegebenheiten ändern, dann ist die Gefahr recht groß, dass wir uns irgendwann selbst zum Widersprechen anfangen. Also meine große Lernschule ist, Gerald, halte dich zurück. Und mit Verlaub gesagt, ich rede ungefähr gleich viel und gern wie du. Ich lerne auch, dass die Geschehnisse meistens viel schneller sich ändern, als wir es absehen können. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Iran. Im Jahr 2002 war ich mit Herbert Haupt, mit meinem damaligen Chef, im Iran. Bei Khatami, bei Rafsanjani und beim obersten Führer, also dem Ayatollah, drei Termine. Zuge der Delegation mit dem damaligen Bundespräsidenten Thomas Klesti. Rafsanjani hat uns mit den Worten begrüßt, endlich sind Österreicher hier, denn die Österreicher wussten schon aus der Geschichte heraus, wie man ordentlich mit Juden umgeht. Aus diesen Worten habe ich in Wahrheit entnommen, das, was aktenkundig zumindest die letzten 20 Jahre ist, das oberste Staatsziel des Iran ist es, Israel auszulöschen. Das ist unverrückbar und wir wissen, dass der Iran zumindest eine große Teilschuld, wenn nicht sogar der Hauptfinanzier und Hauptakteur des Überfalls der Hamas auf den Staat Israel war. Das nur mal zur Erklärung der Situation, die ja durchaus sehr verworren erscheint, weil ja Israel seinerseits durch eine aggressive Siedlungspolitik ja auch alles daran getan hat, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte kein Friede einkehrt. Das heißt, sowohl was die arabisch stammende Bevölkerung des Palästinas, des Landstrichs Palästina betrifft, als auch die jüdisch stammende Bevölkerung des Landstrichs Palästina, sie stehen sich in größtmöglicher Abneigung gegenüber. Was wir die letzten zwei Jahre aber erleben, ist natürlich, vor allem mit Blick auf den Iran, dass die iranische Führung immer aggressiver auch wird und auch trotz Beobachtung der internationalen Weltengemeinschaft es kaum unverhohlen gemacht hat, die Hamas zu finanzieren, sie zu organisieren, aber auch die Hisbollah. Daher war für jeden klar, da wird es gleich einmal krachen. Das heißt, das wird sich Israel über kurz oder lang nicht bieten lassen können und Israel hat kein Interesse daran, dass der Iran größer, militärisch stärker wird. Ergo, Israel hat auch kein Interesse daran, dass nur im Ansatz die Gefahr besteht, dass der Iran eine Atomwaffe hat. Ich glaube, wir sollten auch als Europa, die wir so gerne mit dem moralischen Zeigefinger durch die Welt marschieren und jedem unsere westlichen Werte mit Kanonen eintrichtern, sollten auch kein großes Interesse daran haben, dass der Iran atomar bewaffnet ist. Warum? Weil der Iran für unsere Verhältnisse vollkommen atypisch agiert. Das heißt, Verhandlungen sind genauso schwierig wie mit Nordkorea. Also ich plädiere einmal dafür, zu starke Bewaffnungen für Diktaturen sind nie etwas ganz was Feines, weil das könnte dir am Ende auf den Schädel fallen. So, und dann ist das passiert, was passiert ist. Das heißt, im Nachhall des Angriffs auf Israel, des Krieges, der seit zwei Jahren andauert, rund um Gaza, kam es natürlich zu der großen Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran, wo sich relativ rasch Donald Trump in diese Szenerie eingeschalten hat. Ich bin froh heute, ich bin wirklich froh, unabhängig, ob wir jetzt ein Schauspiel gesehen haben oder ob es ein realer Ablauf eines tatsächlichen 12-Tage-Krieges war, dass einigermaßen Ruhe in diese Situation eingekehrt ist. Warum einigermaßen Ruhe? Immer dann, wenn es irgendwo brennt und sei es auch nur raucht oder nur lodert, hast du immer die große Gefahr, dass es ein Flächenbrand wird. Und wir wussten tatsächlich vor wenigen Tagen nicht, wie wird China reagieren, wie wird Russland reagieren. Kommt es zu einer direkten Auseinandersetzung auf Basis der Iran-Frage zwischen dem sogenannten Westen und dem sogenannten Osten? Und das war die noch größere Gefahr als jeder Blutzoll, der leider Gottes in Israel und im Iran zu verbuchen war. Das heißt, ja, gefährliche Situation, ich gebe dir recht. Zweitens, undurchschaubare Situation, gebe ich dir auch recht. Drittens, Situation voller Widersprüchlichkeiten, auch richtig. Viertens, große Dankbarkeit, dass das relativ rasch, zumindest vorerst, und ich bin da sehr vorsichtig, ein Ende gefunden hat.
Durchaus, ja. Dann auf Basis dessen waren die 12 Tage an sich nur 12 Tage, noch keine 2 Wochen. Ich meine, die haben sicher in beiden Gesellschaften, sowohl in Teheran, auch dort ist sehr viel auch zivile Infrastruktur zerstört worden. Das weiß ich von Freunden von mir, die leben dort, als auch natürlich in Haifa und Tel Aviv. Ich denke, beide Länder werden da noch Jahre daran zu knabbern haben, wenn es um den Aufbau der zerstörten Infrastruktur geht. Wenn wir uns jetzt aber mal das Ganze anschauen, dann ist das ja auch eine Gemengelage, die gerade bei der NATO offensichtlich immer mehr dazu führt, dass man sich gedrängt fühlt, massiv aufzurüsten. Einmal, weil natürlich ein großer Teil der Waffendepots geleert sind. Die sind in die Ukraine gewandert. Dort wird nach wie vor mit mindestens der gleichen Heftigkeit gekämpft. Und man hat jetzt die letzten Tage entschieden, das NATO-Ziel auf 5% anzuheben. Das ist ja, da gibt es unterschiedliche Charts, die das zeigen. Das ist ein Vielfaches dessen, was man bisher hat, je nach Land. Wie siehst du das Ganze mal unter Anbetracht dessen, dass wir gerade in Deutschland, ich denke, das ist in Österreich nicht viel anders, dass wir massivste Infrastrukturprobleme haben. Wir haben Probleme im eigenen Land. Unsere Gesellschaft hat immer größere Probleme. Alles ist marode. Eigentlich müssten die Schulen, die Krankenhäuser renoviert werden. Und jetzt entscheidet man sich, einen Großteil dieses Geldes in einer deindustrialisierten Industrie, die immer weiter deindustrialisiert, massiv Gelder in Richtung Rüstung zu schieben.
Diese Entwicklung ist nicht neu. Diese Entwicklung hat Donald Trump im Übrigen in seiner ersten Amtszeit angekündigt, wo er ja damals unverhohlen damit gedroht hat, die NATO zu verlassen, beziehungsweise sie als Schutzmacht, als USA, überhaupt aufzulösen, wenn nicht Europa seinerseits ungefähr ähnlich große Verteidigungskosten aufbringt wie die USA selbst. Da hat er grundsätzlich nicht Unrecht. Der zweite Punkt, der Ukraine-Krieg dient natürlich dazu und die Gefahr vor den bösen Russen und der Atommacht Russlands, Putins, den europäischen Kontinent bis zu den Zähnen zu bewaffnen. Dritter Punkt, ja, die Waffenlager sind leer, wir haben unsere Feuerwerksraketen nach Kiew geschickt. Der vierte Punkt, der Friede hat keine Lobbyisten, die Waffenindustrie sehr wohl. Da ist es die logische Folge, dass nun gemessen am BIP die Verteidigungsausgaben auf 5% in allen NATO-Ländern ansteigen. Ich halte es für einen Fehler. Ich halte es für einen fatalen Fehler. Warum? Weil dieser europäische Kontinent es wieder nicht schafft, eine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik zu machen, sondern sich quasi trotz vorhandenen Kapitals oder Schulden, du kannst das sehen, wie du es willst, sich wieder unter die Fittiche der USA zu begeben. Ich bin nicht US-phob, ja? Also nicht falsch verstehen. Ich bin weder, sage ich seit Jahren, weder der nützliche Idiot des Kremls, noch der Knecht des Weißen Hauses. Ich bin Europäer, in erster Linie Österreicher. Ich wünsche mir eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik der europäischen Länder. Warum? Weil ich mir auch eine eigenständige Wirtschaftspolitik wünsche. Das, was die europäischen Länder nun mit der Steigerung der Verteidigungsausgaben in Wahrheit tun, ist, ein Finanzierungspaket für die US-Waffenwirtschaft auf die Beine zu stellen. Das heißt, aus Donald Trumps Sicht, Sieg auf voller Linie, er ist nicht der Präsident Europas, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Er knallt auf den Tisch und sagt, Freunde, wir können weiterhin für die gemeinsame Sicherheit des Westens sorgen, wenn ihr einzahlt. Und zwar 5% eures BIPs, und zwar bei mir, bei meiner Waffenindustrie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist die Krux an der Geschichte. Ich habe Donald Trump eigentlich immer als große Chance für Europa gesehen, endlich eine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik abseits der USA zu machen. Auch wenn ich Donald Trump in seiner Rolle als US-Präsident durchaus verstehe und die Zuneigung des US-amerikanischen Volkes für ihn, America First, nachvollziehen kann, vor allem dann, wenn du fette Aufträge aus Europa herankarrst. Aber es ist nicht der europäische Standpunkt. Der europäische Standpunkt würde bedeuten, eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik der europäischen Länder, eigenständige Bewaffnung der europäischen Länder, eigenständige Waffenindustrie in unseren nationalen Mitgliedstaaten. Das wäre der Standpunkt. Nun haben wir auf Geheiß der Administration Joe Biden unsere Waffen in die Ukraine verschenkt und auf Geheiß der Administration Donald Trump bestellen wir in der USA neue. Finde den Fehler. In deiner Frage hast du bereits die Antwort gegeben. Deindustrialisierung, Rezession, Wirtschaftsrückgang. Schlusslichter in Europa, Deutschland, gleich dahinter Österreich mit einem absoluten Minus und Deutschland mit einer Stagnation. Riesennachholbedarf in der Infrastruktur. Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, Bahninfrastruktur in Deutschland, öffentliche Gebäude, Bildungsinfrastruktur, soziale Absicherung, soziale Netze. All das ist in Deutschland seit Jahren nicht mehr gewährleistet. Aber nun wird auch klar, warum Friedrich Merz, und das kommt jetzt die große Auflösung, weil es gibt ja Menschen, die offenbar schon vor Monaten gewusst haben, wo die Reise hingeht, unter anderem ein gewisser Friedrich Merz, der wohlweislich die sogenannte Schuldenobergrenze gesprengt hat, die in der deutschen, im deutschen Grundgesetz, in der Verfassung war, und eine wahnwitzige Verschuldung aller künftigen Generationen mit 1.300 Milliarden Euro durchgeführt hat. Natürlich, um neue Waffenkäufe zu finanzieren, natürlich, um auch dem Wunsch der Industrie in Deutschland nachzukommen, an öffentliche Aufträge zur Sanierung der Infrastruktur zu kommen. Das heißt, wir sehen anhand der Handlungen einzelner Akteure, es ist abgestimmt. Es ist nicht durch Zufall passiert. Nur auch hier warne ich einmal mehr. Erstens, es ist nicht die europäische Wirtschaft, die von diesen Schulden profitieren wird, größtenteils, sondern wie gesagt die US-Wirtschaft. Und es entsteht aus einem Druck heraus, aus einem Angstgespenst, das ich nicht sehe. Warum das Angstgespenst ist, Russland könnte uns morgen überfallen, Russland wird morgen Polen überfallen. Russland ist bisher nicht einmal in der Lage gewesen, bis nach Kiew vorzustoßen. Also man möge es mir vorhüpfen, wie Russland in der Lage ist, Berlin zu erreichen. Das ist in Wahrheit alles Hanebüchen. Und alle diese Argumente, Angstargumente dienen am Ende dazu, dass ein stummes, breites Volk bei der Schuldenpolitik mitmacht und eigentlich nicht kapiert, dass alle künftigen Generationen bzw. die Handlungsspielräume künftiger Generationen eigenständig eine Gesellschaft zu entwickeln, in diesen Jahren, in denen wir jetzt leben, zerstört werden und zwar nachhaltig auf die nächsten Jahrzehnte.
Ja, ganz klar. Und du hattest es gerade angesprochen, du siehst diese Gefahr nicht, wenn wir das einfach mal zahlenmäßig beobachten. Ein nüchterner Blick zeigt, dass die NATO schon heute, und das ist ja eigentlich das Argument, das nicht zugelassen wird, und man sagt, man muss das jetzt machen, um eine Dominanz den Russen im Militärischen gegenüber zu erlangen. Aber ich möchte jetzt das mal gerade einblenden und vorlesen. Schon heute weit überlegen ist. Allein die europäischen NATO-Staaten haben in Militärbudget bei Truppenstärke und Großwaffensystem die Nase deutlich vorne. Sie verfügen mit 2073 Jets über fast doppelt so viele Kampfflugzeuge wie Russland. Während die NATO mehr als 3 Millionen aktive Soldaten bereitstellt, kann Russland nur 1,33 Millionen mobilisieren. Und wir wissen, dass gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber man spricht jetzt schon im Bereich von ca. 1 Million toten und schwer verletzten Soldaten, also Personen, die nicht mehr eingesetzt werden können. Und gleichzeitig, obwohl wir bei den Waffengattungen als auch bei der Truppenstärke selbst deutlich mehr haben, wird behauptet, wir müssen gerade jetzt aufrüsten. Ich meine, dieses Argument zählt doch eigentlich nicht. Und dabei sind die Russen jetzt noch massiv kriegsgeschwächt. Siehst du das also mal davon abgesehen, ob man jetzt der Meinung ist, dass Putin scheinbar Weltmachtsfantasien hat, je nachdem, welchem Medium man da folgen möchte oder er möchte Europa wieder einnehmen. Siehst du überhaupt die militärische Möglichkeit, dass so etwas umsetzbar wäre, überhaupt einen Großangriff auf Westeuropa zu starten?
Also ich habe es bis heute nicht gesehen. Ich habe es bis heute bei Putin nicht so verstanden und ich habe es auch von ihm nie gehört. Und im Übrigen bei der Gelegenheit, ich glaube es auch nicht. Eine Reihe von europäischen Staaten sind atomare Mächte. Darunter im Übrigen Frankreich. Die gleiche Atommacht ist Russland. Das heißt, wenn Russland, das NATO-Bündnis, ein Mitgliedsland des NATO-Raumes, also der Europäischen Union, weil deckungsgleich förmlich, bis auf wenige Ausnahmen im Übrigen Österreich, angreifen würde, würde das die Vorstufe zu einer atomaren Eskalation sein. Und dann nutzen uns 2000 Kampfjets nichts, dann nutzen uns 5000 Panzer nichts und auch nicht 10.000 Hubschrauber oder sonstige Raketen, sondern geht es darum, wer welche Stadt mit atomarer Rakete als erster angreift und mit diesem Angriff bereits der Krieg wieder ein Ende gefunden hat. Und zwar unter der denkbar größten weltweiten Erschütterung, des denkbar größten weltweiten Schocks, analog zu Hiroshima und Co. Das heißt, wenn Putin Europa angreifen würde, wäre die Reaktion atomar, auch seine im Übrigen, und damit wäre der ganze Zinnober binnen von 5 bis 10 Minuten beendet, unter höchstmöglicher Opferzahl. Also, in einem Krieg gegen Russland helfen uns keine Jets, in einem Krieg gegen Russland helfen uns keine Panzer und keine Raketen. In einem Krieg mit einer Atommacht helfen einem nur Atomraketen, bestückbare Raketen, atomare Sprengköpfe. Über die verfügen NATO-Staaten. Also sehe ich den Grund nicht, warum sich die NATO weiter hochrüstet. Denn alle Militärexperten sind sich einig, dass ein künftiger Krieg, in dem Fall ein sogenannter Dritter Weltkrieg und ein Angriff Russlands auf den europäischen Raum, wäre ein Dritter Weltkrieg, wäre als solcher sofort zu klassifizieren. Ein solcher wird nicht konventionell geführt, mit herkömmlichen Mitteln, mit Infanterie oder Artillerie. So ein Weltkrieg wird mit 2 Atomsprengköpfen geführt. So. Und unter dieser Mehr der Angstmache, Putin wird euch angreifen. Putin wird Berlin bombardieren. Putin ist eine Gefahr für ganz Europa. Was Scheinkonservative und Liberale vornehmlich tun, auch Scheinliberale, weil liberal sind sie nicht, zeigt mir, dass es sich bei diesen Gruppierungen in Europa, sei es in Brüssel, in Berlin oder in sonstigen Hauptstädten, in Wahrheit um die verlängerten Werkbänke der Waffenindustrie handelt. Soweit könnte ich ja noch mitgehen, wenn wir beispielsweise Waffen bei Steyr bestellen oder bei Rheinmetall oder bei den anderen europäischen Anbietern, wie zum Beispiel den Jet-Herstellern in Frankreich oder in Italien. Nein, wir erhöhen das Verteidigungsbudget um 5%, also auf 5% gemessen am BIP, verschulden uns in einer absurden Ziffer von Milliarden, hunderte, tausende Milliarden Euro, Geld, das es in Wahrheit gar nicht gibt, eh nur auf Kredit aufgenommen wird, um damit die US-Waffenindustrie zu schützen. Und das ist das wahre Geheimnis dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ich komme noch einmal zum Schluss. Trump ist ein Dealer. Trump ist ein besserer Staubsaugervertreter. Und in dem Fall vertritt er keine Staubsauger, sondern seine Waffenindustrie und erpresst gleichzeitig samt der europäischen Medien selbst, die ständig die Angst vor Putin schüren, um zu mehr Aufträgen zu kommen. Und das ist die Wahrheit dieses gesamten Hochrüstungsgedankens. Die NATO-Hochrüstung im Zusammenhang mit dem Iran ist noch aberwitziger. Warum? Weil ein Krieg mit dem Iran ja nicht einmal 2 Wochen dauern würde, wenn die NATO sich einsetzt. Weil dann setzt sich Großbritannien gleichermaßen wie Deutschland oder Frankreich ein. So schnell kannst du gar nicht schauen, ist der gesamte Iran dem Erdboden gleichgemacht. Das dauert keine 12 Tage, das dauert 48 Stunden bis 3 Tage und es steht vom Iran gar nichts mehr. Das müssen wir uns bewusst sein. Das heißt, wir erleben die große Chimäre der Angstmache und unter der Angstmache die Bereitschaft, dass die Bürger ihre Geldtaschen öffnen. Für mehr Steuern, um die Schulden zu bedienen, um mit diesen Schulden Waffen zu kaufen.
Gerald, du hast ein Buch geschrieben. Dieses Buch wird bald veröffentlicht. Und auf diesem Buch ist eine Dame zu sehen mit blutigen Händen, die von einem beträchtlichen Teil unserer Bevölkerung nach wie vor bewundert wird und von einem, wie ich meine, nicht minder beträchtlichen, durchaus verachtet. Ich denke, das kann man so sagen. Sie hat ein Buch selbst rausgebracht Anfang diesen Jahres, das auf Platz Nummer 2 war der Bestsellerlisten, direkt nach dem Buch, das mein Kollege und ich rausgebracht haben. Und diese Dame hat dieses Buch Freiheit genannt, weil sie dem deutschen Volk so viel Freiheit gebracht hat. Du wiederum sagst, sie ist unser Untergang. Wie kommst du zu solch einer infamen Behauptung, unser aller Mutti mit solch einem Schicksal, solch einer Aussage zu belegen?
Ich habe ein Interview mit Michael Kürath geführt. Michael Kürath ist der Vater von Anne-Marie. Wenige Wochen nachdem Anne-Marie erstochen wurde mit ihrem Freund Danny im Zug nach Brockstedt, hat sich ihr Vater bei mir gemeldet. Er hat über einen gemeinsamen Freund meine Handynummer bekommen und hat mir ein Foto geschickt vom Nachtkästchen seiner Tochter. Und auf dem Nachtkästchen ist ein Buch von mir gelegen. Freiheit ohne Wenn und Aber. Das war das letzte Buch, das sie vor ihrem Tod gelesen hat. Damit hat diese Tragödie, dieser als Einzelfall verniedlichte, systematische Mord an unschuldigen Deutschen, Österreichern, Franzosen, Europäern, auch eine persönliche Komponente bekommen. Eine monströse Komponente. Und wenn wir an Anne-Marie, an Danny, an Mia, an Maria, an Philippos, an Janis, an die Opfer von Aschaffenburg, Solingen, Magdeburg, München, Villach, Wien, Nizza, Berlin denken, dann gibt es einen entscheidenden Kausalzusammenhang zwischen der Politik Angela Merkels und ihrer Helfershelfer bis heute herauf und dem konkreten Schicksal einzelner Bürger Europas, tausender Bürger in Deutschland, die in ihrer körperlichen Unversehrtheit, in ihrem Recht auf Leben verletzt und missbraucht wurden, zugunsten einer abstrakten Toleranz, die Angela Merkel aus scheinbarem Humanismus, aber in Wahrheit aus beinhartem ideologischen Kalkül betrieben hat. Wir schaffen, das war der Schlachtruf für ihre Unterwanderungspolitik in Europa. In den letzten 10 Jahren sind 9,3 Millionen Menschen mehr oder weniger illegal nach Europa eingereist, transkontinental, größtenteils ohne einen wahren Asylgrund, größtenteils zu mehr als 50% in unsere Sozialsysteme. Jene, die 2015 nach Deutschland und nach Österreich gekommen sind, Millionen im Übrigen, sind nicht einmal zu 50% bis heute im Arbeitsprozess. Sie leisten keinen entscheidenden Beitrag zum Funktionieren dieser Gesellschaft. Sie leisten keinen finanziellen Beitrag zum Funktionieren unserer Systeme, Rentensysteme, Pensions-, Gesundheits- oder Sozialsysteme. Aber ein Großteil von ihnen macht uns die größten Probleme im gesellschaftlichen Zusammenleben und polarisiert die Bevölkerung jeden Tag, wo die Nachricht über einen sogenannten Einzelfall de facto inmitten unserer Herzen, überliefert durch Zeitungen und Medien, detoniert. Allein in Österreich 400 vergewaltigte Frauen im Jahr, die Täter ohne österreichischen Pass. In Deutschland jeden Tag sogenannte Messerstechereien, Vergewaltigungen, eine erhöhte Terrorgefahr auf die von uns beiden gerade vorher besprochene geopolitische Situation, Aufmärsche von Hamas-Verstehern, Islamisten, Schulen, wo 13-jährige Schüler sagen, hier regiert der Islam, ein Bildungschaos und eine demografische Situation, wo wir die nächsten Jahre sagen können, Berlin, Wien und Co., wir werden arabisch. Wir sind arabisch. Diese 10 Jahre waren auch für mich prägend. Und diese Prägung und diese Erfahrungen habe ich auf 320 Seiten niedergeschrieben in diesem Buch Merkels Werk, unser Untergang. Erscheint im August erst, hat jetzt schon den Sprung in die Bestsellerlisten geschafft. Österreichs Sachbuch, Bestsellerliste Platz 1. Deutschland Amazon in 2 Kategorien Platz 1 oder den Top 20 Büchern aller verkaufter Bücher in Deutschland. Ich habe mehrere Menschen zu Wort kommen lassen. Michael Kürath, den Vater von Anne-Marie, die Mutter von Leonie, Melanie Popp. Ich habe Tino Krupala, den AfD-Chef, zu Wort kommen lassen, weil in Wahrheit Angela Merkel tatsächlich die Urmutter des AfD-Erfolgs ist. Václav Klaus, den tschechischen Ministerpräsidenten. Ich ziehe Vergleiche zu Ungarn und erkenne, dass in Ungarn all diese Probleme wie Terrorgefahr, Islamismus nicht besteht, den wir in Europa haben und frage, warum. Ich habe Interviews mit Herbert Kickl in Österreich geführt und mit anderen namhaften Persönlichkeiten wie mit Hans-Georg Maaßen, dem damaligen Verfassungsschutzpräsidenten, zur Zeit Angela Merkels. Es ist in Wahrheit eine Generalabrechnung mit ihrer Politik und eine Darlegung, in allen Bereichen, Bildung, Gesellschaft, Soziales, Wirtschaft, Facharbeiter, Kriminalität, Außenpolitik, Innenpolitik, Antisemitismus, Islamismus, in all diesen Fachbereichen eine Darlegung der wahren Fakten, die weit schlimmer sind als Sarrazin, vor exakt 15 Jahren prophezeit hat. Er ist in die exakt richtige Richtung gegangen. Nur für meinen Geschmack, und ich schätze ihn sehr, er hat es noch verniedlicht. Auch Sarrazin konnte vor 15 Jahren nicht wissen, wie schlimm es in Wahrheit geworden ist.
Das war wahrlich eine Generalabrechnung, der ich aber mit keiner Wortsilbe widersprechen kann. Denn so ist es, und dass nur Teilbereiche, die du jetzt genannt hast, haben auch mich dazu bewogen, meine alte Heimat in Deutschland zu verlassen, weil ich gesagt habe, ich kann mir dieses Elend nicht länger anschauen. Ich kann das nur jedem anraten, holt euch dieses Buch. Unten in der Videobeschreibung werdet ihr es finden. Mein lieber Gerald, herzlichen Dank einmal wieder. Ich würde gerne mal in Zukunft, vielleicht treffen wir uns dazu auch entweder in deiner wunderschönen Heimat in Wien oder hier bei mir in der Schweiz, generell mal ein eigenes Interview machen zu diesem Buch, um da tiefergehend reinzugehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine offenen und klaren Worte.
Herzlichen Dank, lieber Philipp. Du bist aber nicht nur in Wien herzlich eingeladen, sondern auch in der Südsteiermark. Da herrscht noch Recht und Ordnung größtenteils in den Weinbergen. Und das eine oder andere Achtel möge uns Wein, Viertel Wein für die deutschen Freunde, möge uns den Nachmittag versüßen, wenn wir gemeinsam über die Zukunft Europas philosophieren. Herzlichen Dank.
Ich danke.